Ihr hört weiterhin das freie Senderkombinat FSK auf 93,0101.4 im Kabel, über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12c bei DRB Plus Empfang mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Und wir sind live verbunden zu Konstantin Küspert beim PEN Berlin. Guten Tag, Konstantin.
Hallo, schön, dass ich dabei bin.
Schön was?
Schön, dass. Thanks for having me, sagt man auf Englisch.
Ah, ja, ja.
Schön, dass ich da bin.
Schön, ja, ebenso. vielleicht fangen wir an mit PEN Berlin. Das mal kurz zu beschreiben. Was ist das?
PEN Berlin ist ein Teil von PEN International. Die Abkürzung PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Wir sind im Prinzip eine SchriftstellerInnen-Vereinigung, beziehungsweise eine Vereinigung von Menschen jeder Tätigkeit, die irgendwie ihr Geld mit Schreiben verdienen. Sprich eben RomanautorInnen, aber auch JournalistInnen und so weiter. Ich selber schreibe Theaterstücke.
Ja.
Und der als NGO, als Nichtregierungsorganisation, setzen wir uns maßgeblich dafür ein, dass die Meinungsfreiheit und die Äußerungsfreiheit quasi gewahrt bleiben, und unterstützen KollegInnen, die wegen ihrer freien Meinungsäußerung verfolgt werden.
Ja. Ein Schritt zurück, bevor wir zur praktischen Tätigkeit kommen. Du hast gesagt, Menschen, die mit Schreiben ihr Geld verdienen. Gibt es auch welche, die kein Geld verdienen und auch dabei sind?
Ja, natürlich, natürlich. Also, das ist ja immer eine Frage der Selbstidentifikation sozusagen.
Ja. War so halb ernst, aber doch ernst gemeint, die Frage. Und ihr seid jetzt mit einer Tour in den drei Bundesländern, die jetzt vor Wahlen stehen, unterwegs. Darauf war ich schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht worden. Und tatsächlich hat das jetzt noch gut geklappt, dass vor den ersten dieser drei Landtagswahlen in einer Sendung ausführlicher zu besprechen. Darüber freue ich mich sehr. Kannst du kurz beschreiben, was das für eine Tour ist? Es gibt eine ganz lange Presseerklärung von PEN Berlin dazu. Ich habe mich entschlossen, die jetzt nicht vorzulesen, das wird zu langatmig. Du kannst das vielleicht in kürzeren Worten umfassend dann noch vorstellen.
Ja, das kann ich machen. Es ist ja sowieso so, wer von deinen HörerInnen das irgendwie im Detail wissen will, kann einfach über unsere Homepage penberlin.de/ost alle Infos nochmal kriegen. Wir haben uns entschieden, vor diesen Landtagswahlen, die ja in vieler Hinsicht immer wieder als möglicher Wendepunkt gesehen werden, mal der Frage nach der Meinungsfreiheit hier in unserem Land nachzugehen. Du hast gesagt, wir machen eine Tour. Das ist so halb richtig, weil es sind Mitglieder von uns dabei, aber auch viele Leute, die keine Mitglieder bei uns sind, die wir da eingeladen haben, auf Podien zu sitzen. Insgesamt sind es 37 Veranstaltungen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen unter dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das Motto, weil das ein bisschen undeutlich war, wiederhole
genau.
Ich das nochmal.
Ich bin gerade an der Ostsee.
Oh, super.
Der Wind, der ablandige Wind, der mir gerade das Wasser kalt gemacht hat.
Okay.
Ja. Der Gedanke hinter dieser Reihe ist eigentlich, dass wir versuchen, Sprachräume, Denkräume zu schaffen, um eben vor allem auch mit dem Publikum, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen. Also das ist immer ein wesentlicher Teil so einer Veranstaltung. Also gut, Schritt zurück. Ich erkläre mal, wie das normalerweise funktioniert. Wir haben zwei Leute auf dem Podium, normalerweise, und eine Moderation. Und dann aber auch mit Aaron Boxen, einem jungen Kollegen, Poetry Slammer, der sozusagen die Sache des Publikums vertritt und dann eben auch mit den Leuten, die dort vor Ort sind, direkt ins Gespräch, also die direkt ins Gespräch auch mit dem Podium einbindet. Das heißt, der Teil der Podiumsdiskussion, der tatsächlich auf dem Podium stattfindet, der ist relativ kurz. Die größere Priorität liegt auf dem Austausch mit dem Publikum, mit den Leuten, die da hinkommen und aus den jeweiligen Städten kommen. Wir sind absichtlich, haben wir versucht, uns abseits der großen Zentren zu bewegen und sind so in kleineren Orten auch irgendwie durchaus belasteten oder irgendwie wichtigen, auch nachrichtlich wichtigen Orten wie Sonneberg oder Zwickau gewesen und unterhalten uns da mit den Menschen vor Ort und versuchen eben, wie ich schon gesagt habe, Meinungsräume oder Sprachräume aufzumachen, um eben auch mal bestimmte Sachen mal wieder sagen dürfen, sozusagen.
Zwickau hast du genannt, habe ich richtig verstanden. Das war die Homebase des NSU. Du selber, das habe ich jetzt kurz vor der Sendung gelesen, hast zum NSU gearbeitet. Wir hatten vor genau einer Woche auch das NSU-Thema mal wieder.
Ja.
Vielleicht kannst du in dem Kontext nochmal Erfahrungen schildern.
Ja, also ich hab eine Theaterarbeit zum NSU gemacht damals. Das ist, weil das natürlich als Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Rechtsextremismus jüngerer Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Und da eben auch künstlerisch überformt werden musste, meines Erachtens. Und wir haben in Zwickau eine Veranstaltung, da war ich lustigerweise auch zu Gast, bei dieser speziellen Veranstaltung in Zwickau war ich dabei, mit Sebastian Krummiegel im alten Gasometer. Aber da war interessanterweise, ich habe das Thema selber nicht aufs Tapet gebracht zu dem Zeitpunkt, weil ich dachte, das ist sowieso irgendwie in die DNA dieser Stadt eingeschrieben. Aber es kam jetzt auch aus dem Publikum, von den Leuten vor Ort, keine direkte Rückbindung zum NSU und zu ihrer geheimen Wohnung und dem Hauptquartier.
Okay. Hast du eine Erklärung dafür?
Naja, ambivalent. Möglicherweise haben die Leute in Zwickau einfach schon sehr viel darüber gesprochen und auch nachgedacht. Und zum anderen sind vielleicht andere Fragen für die Menschen gerade wichtiger. Zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, der immer wieder kam, war die Frage nach dem Ukraine-Krieg. Also wie sollte sich Deutschland verhalten? Wie sollte sich die NATO verhalten? Und so weiter. Oder was sind die Hintergründe dieses Krieges? Da gab es Leute, die zum Beispiel nochmal andere mögliche Erklärungen hatten für diesen Krieg und so weiter.
Ja.
Uns geht es explizit darum, und das ist uns wirklich wichtig, dass wir jetzt keine Veranstaltung irgendwie gegen die AfD machen in der Form, sondern wir machen eine Veranstaltung, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt. Also wir wollen spezifisch zeigen und auch praktisch umsetzen, dass man bestimmte Sachen sagen darf, die sich im Rahmen unserer Gesetze bewegen, die sich einfach Meinungen, Haltungen, Inhalte gegeneinander stellen und auch miteinander ins Gespräch kommen, weil wir der Ansicht sind, dass das eigentlich ein wesentlicher Aspekt für demokratische Kultur und quasi die DNA unserer Gesellschaftsordnung ist, dass man eben nicht nur übereinander redet, sondern auch miteinander. Und diese Inhalte des jeweils anderen hört, darauf reagiert und so weiter.
Ja, mir kommt das so vor, als wäre so der Plan und die Praxis in die schon geschlossenen Räume der, ich nenne das jetzt mal, AfD-Diskurse einzubrechen, an die Stammtische sozusagen zu kommen, um da eine Herausforderung darzustellen.
Das ist völlig, das finde ich eine guten Gedanke von dir. Also das ist tatsächlich so, weil die AfD ja auch immer wieder behauptet, dass es bestimmte Denkverbote gäbe, ne? Dass man bestimmte Sachen nicht sagen dürfe und so. Und wir sind halt der Ansicht, doch, man darf das schon sagen. Man darf das alles sagen.
Ja.
Und das wollten wir halt auch zeigen.
Und welche Erfahrungen macht ihr dann?
Sehr positive tatsächlich. Also das ist wirklich so, dass es ein großes Bedürfnis gibt der Leute, zu reden, auch gehört zu werden, auch irgendwie halt Sachen, auch wahnsinnig gute Diskussionskultur, wirklich wahr. Also die gerade mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die reinkommen, die da mit uns dann reden, die lassen einander ausreden, die sind nicht beleidigend, die sind nicht in irgendeiner Weise aggressiv, sondern im Gegenteil sehr respektvoll, trotz unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher Haltungen. Sehr positiv, wertschätzend auch in der Kommunikation. Und ich finde das wirklich, wirklich gut. Unterschiedliche Meinungen, klar, unterschiedliche Haltungen, aber immer mit einer hohen Diskussionskultur.
Ja.
Und das finde ich total, das freut mich total. Mhm. Unabhängig jetzt von den Wahlen, die jetzt da kommen, freut mich wirklich total, weil ich das Gefühl habe, das ist gar nicht alles so katastrophal schlimm, wie man das vielleicht denken könnte.
Da wird uns ja vielleicht der Sonntag eines anderen belehren. Was denkst du?
Das ist ein bisschen das Problem, das ich natürlich nicht ausschließen kann, dass diese Veranstaltungen trotzdem so busy bubbly sind. Ne? Es kann natürlich total sein, dass wir da nur Leute ohnehin, dass es ohnehin nur für Leute interessant ist, die mehr oder weniger unserer Haltung entsprechen.
Ja.
Das kann ich nicht aus. Das ist natürlich dieses Bias. Also es kann total sein, dass das so ist. Aber ich glaube es nicht, weil es wirklich auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen gab. Das heißt nicht, dass die Wahlergebnisse nicht vielleicht in Richtung Absage einer Diskussionskultur gehen. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Wie gesagt, uns ging es nicht darum, jetzt eine Veranstaltung gegen die AfD zu machen.
Ja, ja. Die Frage wäre so ein bisschen, wenn diejenigen, die ihr so voll erreicht habt, die gehen ja am nächsten Tag oder noch an dem Abend, gehen die ja irgendwo hin, nämlich in ihre Bubbles zurück. Was glaubst du, wie aktiv sozusagen tragen sie das Erfahrene weiter?
Das kann ich auch, das kommt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich habe natürlich die Hoffnung, oder wir haben natürlich die Hoffnung, dass sie dann Multiplikatoren sind. Also vorausgesetzt, die kommen nicht aus unserer Bubble sozusagen, wo wir sowieso schon alle einig sind, sondern dass sie halt dann Multiplikatoren sind und sagen, oh Mensch, da war jetzt jemand auf der Bühne, den habe ich immer für linksgrün versifft gehalten, aber der ist eigentlich ganz cool, der hat halt eine andere Meinung und verschiedene seiner Argumente habe ich auch verstanden. Mhm. Und ich finde es gut, mit dem geredet zu haben.
Ja.
So, das wäre natürlich das optimale Outcome. So. Mhm. Ob das dann de facto so wird, keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht. Ne? Wir haben jetzt verschiedene Sendungen zu Sachsen und Thüringen gemacht in den vergangenen Wochen. Und da sind natürlich auch ganz andere Beispiele bei. Zum Beispiel aus Bautzen vom CSD. Ich weiß nicht, ob ihr auch in Bautzen wart, keine Ahnung.
Ja, waren wir, war noch beim CSD.
Okay, dann erzähl doch mal bitte.
Da war ich nicht selber dabei, aber da war einer unserer Sprecher, der Tennessee Jail war da und auch im Box. Und es war wohl auch eine sehr, ja, na klar, es gab die Gegendemonstranten, es gab irgendwie diese Sprechchöre und so. Aber nachdem, was sie gesagt haben, der Großteil der Veranstaltung war positiv und es waren ja auch wirklich viele Leute auf dem CSD, die für Vielfalt, für Pluralismus eingetreten sind und so. Und das ist halt immer, ich finde das immer dann gut, wenn man eben dann konkret für die Vielfalt von Meinungen und Haltungen eintritt, ohne andere gering zu schätzen.
Mhm. Aber wo wart ihr in Bautzen? War das direkt während des CSD innerhalb der Demo oder nochmal irgendwie am Rande?
Ich glaube, das war am Abend. Aber ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, wo genau diese Veranstaltung war.
Ja. Ja, das lässt sich dann vielleicht ja nochmal nachlesen, weil wir haben schon sehr krasse Erlebnisberichte gehabt aus Bautzen selber von TeilnehmerInnen des CSD. Das würde so ein bisschen dafür sprechen, dass vielleicht das Publikum nochmal ganz unterschiedlich auch ist, was zu euren Veranstaltungen kommt.
Komplett, aber ich glaube, es gibt halt auch, also das Ding ist halt auch, ich glaube, es gibt halt auch so eine Tendenz, dass wir jetzt alle, gerade vielleicht auch vom Westen aus, so super alarmiert darüber gucken und uns denken, oh Mensch, oh, das ist alles so scheiße, die AfD wird jetzt da stärkste Kraft und die SPD kommt nicht rein und dann haben wir AfD-Ministerpräsidenten und so. Und ich glaube, dass das halt nicht hilft, als grundsätzliche Haltung so einen Alarmismus zu haben und so eine depressive, pessimistische Sicht auf diese Wahl, sondern im Gegenteil, wir müssen doch irgendwie eine positive Erzählung haben. Wir müssen doch irgendwie Geschichten erzählen von Leuten, die einander aushalten, die miteinander ins Gespräch kommen, die irgendwie konkret zivil miteinander reden und so. Ja. Und das finde ich viel wichtiger als irgendwie so eine diesen Alarmismus, diesen pessimistische Blick auch auf so, ja klar ist es scheiße, dass da irgendwie so viel gegen Demonstranten gab auf CSD. Klar ist scheiße, dass immer wieder Leute eingeschränkt werden. Natürlich muss das aufhören, selbstverständlich. Aber es ist halt nicht, es ist ja trotzdem, also wir müssen trotzdem gucken, dass wir nicht in so einen
Schockstarre.
Ja, Schockstarre. Ich hätte fast sowas gesagt wie Voyeurismus oder so ein Gruseln, wo wir dann mal hingucken und so, ja. Das so dämonisieren und so. Das ist halt alles, es sind halt auch einfach ganz normale, super nette Leute dort.
Ja, wir haben, du hast ja en passant jetzt gerade gesagt, da geht auch immer schnell der Blick von Westen hin.
Ja.
Und immer wenn diese Frage auftaucht, Ost-West, in diesem Kontext der AfD, dann wiederhole ich sozusagen permanent die Wahlergebnisse der AfD in Hessen, in Bayern und zuletzt jetzt bei der Europawahl auch bei den Kommunalwahlen hier in Hamburg. Es gibt Gegenden im Westen, die sind AfD verseucht sozusagen.
Ja.
Die Verschiebung auf so eine Ost-West-Problematik, die greift da viel, viel zu kurz.
Sehe ich genauso, ja.
Das ist unbedingt.
Aber es ist schon so, was wir auch mitgenommen haben aus dieser Veranstaltungsreihe, dass es schon bestimmte Fragestellungen gibt, die wahrscheinlich deutlich virulenter sind im Osten.
Mhm.
Und bestimmte Themen. So. Mhm. Das heißt nicht, dass irgendwie... Und das ist vielleicht ein bisschen das Ding, wo die AfD andockt, weil sie da halt dann sehr einfache Antworten bietet oder auch Antworten bietet, die ja dann im Prinzip das machen, was wir nicht machen, nämlich indem sie sagt, hier ist eine Mauer, hier ist Ende, hier endet die Meinungsfreiheit, hier endet irgendwie der Austausch, hier endet das gegeneinander Aufwägen von Bedürfnissen, sondern hier gibt es nur eine klare Antwort. Und das ist natürlich super einfach, aber halt nicht lebenspraktisch. So.
Ja.
Und das merken wir schon, dass da bestimmte Themen in den drei Ländern präsenter sind, maßgeblich jetzt der Ukraine-Krieg. Im Westen spielen die auch eine Rolle. Aber ich glaube, hier hat man Corona und die Reaktion der Bundesregierung auf Corona und so auch nochmal deutlicher gespürt. Und da gab es auch mehr Verletzungen. So. Und im Endeffekt kann man sich sicherlich, wie es ja Steffen Mauer auch schreibt, ganz viel zurückführen auf diese in Anführungszeichen Wiedervereinigung, also was da schiefgegangen ist und dass da auch an Vertrauen verloren gegangen ist.
Ja. Naja, Vertrauen verloren gegangen, würde ich halt sagen, und das wird jetzt in den nächsten Wochen nochmal größeres Thema. Falsches Vertrauen. Wie kann man geglaubt haben, dass der Deutsche, ich will jetzt nicht das große Wort Imperialismus gleich in Anschlag bringen, aber dieses deutsche Moment, was so krass durchschlägt mit Plattmachen der gesamten Industrie im Osten und vielen Ambitionen der Verluste des Zweiten Weltkrieges wieder habhaft zu werden. Wie kann man geglaubt haben, dass das irgendwie gut gehen könnte?
Genau, ja. So. Ja, es gab halt auch, das war auch, das habe ich in Zwickau halt auch, das hat mir viel gebracht, ich bin aus Bayern, also mit Sebastian Krummel auch im Anschluss an die Veranstaltung nochmal länger zu reden, weil der natürlich auch einen super speziellen Erfahrungsschatz bringt, so als gesamtdeutscher Popstar, der er ja ist oder war, und dann diese Wendeerfahrung, also wie er zum Beispiel auch selber reingefallen ist auf bestimmte Investment-Empfehlungen und so aus dem Westen, weil die halt alle da im Prinzip einen derartigen Wissensvorsprung hatten, dass sie das überhaupt nicht, ja gar nicht richtig aufholen konntest in der kurzen Zeit, in der es dann irgendwie relevant war.
Zwickau, das ist die eine Veranstaltung, an der du teilgenommen hast, oder gab es mehrere?
Nee, das war die, auf der ich auf dem Podium gewesen bin. Hat der Gloger moderiert, ich und Sebastian Krummel auf dem Podium und viele Leute im Publikum, im alten Gasometer, schöner Veranstaltungsort. Das ist uns auch immer wichtig und es ist auch irgendwie Prinzip unserer Arbeit, dass wir halt lokale Strukturen unterstützen, dass wir da auch irgendwie zu den lokalen Veranstaltern gehen und kleine Kulturzentren beauftragen und so weiter. Ja. Also mit denen dann zusammenarbeiten und auch immer Kooperationen machen.
Da hört man ja sehr viel und sehr oft, dass diese kleinen Zentren die wichtigen Orte sind, in der sich Zivilgesellschaft überhaupt entfalten kann. Richtig. Und gleichzeitig, dass diese Zentren sehr stark unter Druck stehen, schon durch die Kommunalpolitik der AfD, die versucht, die Mittel zu streichen. Ja. Habt ihr da mehr gehört?
Das erzählen schon viele Veranstalter, dass das, dass sie da Schiss haben davor und dass das auch ist in meiner Szene ja schon relevant, ne, im Theater. Die AfD schießt immer wieder gegen die Theaterszene, gegen diese einzigartige, breit aufgestellte Theaterszene in Deutschland, weil sie gerne mehr deutsche Stücke hätte, weniger Indoktrination aus ihrer Sicht. Und am liebsten hätte sie wahrscheinlich so einen Reichsdramaturgen wieder, der sozusagen die Spielpläne abnimmt oder gleichschaltet. Das ist ein Riesenproblem für die Theater, auch vor allem für die freie Szene, aber auch für die großen Häuser, die ja viel Geld bekommen. Und da müssen wir gucken, wo wir bleiben. Aber es ist auch trotzdem, manches, was die AfD sagt, hat ja einen wahren Kern. Zum Beispiel bieten wir als Theater, die wir hochsubventioniert sind, bieten wir noch ein Angebot, was wirklich an die gesamte Breite der Bevölkerung gerichtet ist? Oder bedienen wir eine kleine Blase und checken das nicht mal mehr selber, dass wir das machen? So. Das sind schon Fragen, mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen, auch unangenehme Fragen, mit denen wir jetzt als Theater uns auseinandersetzen müssen.
Ja.
Das hat mit dem Berlin und Rande zu tun.
Ja, aber da hat man ja sozusagen auch, wo es eine gute Kulturpolitik gibt oder überhaupt eine Kulturpolitik gibt, eine Mischung der verschiedensten Angebote.
Genau. Das wäre der Wunsch oder das ist das Ideal.
Ja, und andererseits, also ich habe jetzt, leider bin ich ja nicht so affin dem Theater gegenüber. Das heißt, ich verfolge das nicht so systematisch. Aber hier in Hamburg hat wohl gerade eine ziemliche Ehrung stattgefunden für die Intendantin des Schauspielhauses. Und wenn man da so ein bisschen geguckt hat, dann ist es dort wohl gelungen, in dem Haus selber eine, wie soll man sagen, also eine sehr diverse Aufstellung hinzukriegen in den vergangenen Jahren.
Richtig, ja. Aber auch da muss man fragen, kommen denn alle Leute da rein, die sozusagen die Theaterkarte auch mitfinanzieren? Also sind irgendwie, weiß ich nicht, ist die türkische Supermarktkassiererin, ist die präsent, wird die irgendwie abgeholt inhaltlich? Oder ist irgendwie, also so, ne?
Aber wie holst du sie ab?
Ja, indem du halt Inhalte schaffst, die mit denen die Leute irgendwie connecten, mit denen die irgendwie was anfangen können, Geschichten erzählst, die für die interessant sind und auf eine Weise erzählst, die irgendwie interessant ist für die Leute, die irgendwie mit deren Lebensrealität was zu tun hat.
Mhm. Ja, jetzt Penn Berlin, welche Veranstaltungen stehen denn noch bevor? Oder vor allem wird es Brandenburg sein, vermute ich.
Welche Veranstaltungen stehen noch bevor?
Ja.
Das ist alles auf der Homepage, warte mal.
Ah ja, ja, gut, okay. Das kann
also,
ich...
Also die Sachen sind auf jeden Fall durch. Und wir haben jetzt am zum Beispiel am 22. August in Meiningen, also es war schon am 28. Genau, wir haben hier ganz viele, übrigens, das wollte ich noch sagen, genau, auf der Homepage von Penn Berlin sind ganz viele Mitschnitte der bisherigen Veranstaltungen. Also wir haben das auch in großen Teilen dokumentiert und da kann man dann auch nochmal sehen, wie das alles in der Praxis dann ausgesehen hat. Aber wir sind ja, wie du ja selber schon gesagt hast, wir sind ja jetzt dann bald diese Wahlen, die dann relevant sind. Und
ja, ich habe den Flyer hier gerade mal aufgerufen mit den noch kommenden Veranstaltungen in Brandenburg.
Zum Beispiel.
Jeden Tag quasi. 6.9. Eisenhüttenstadt, 7.9. Finsterwalde, 8.9. Cottbus, 10.9. Frankfurt-Oder, 11.9. Senftenberg, 12.9. Schwedt, 13.9.
Du musst gar nicht so weit gehen. Du kannst auch sagen, eben Thüringen, kannst sagen, heute ist Gotha, morgen ist Eisenach, am Freitag ist Ilmenau.
Aha.
Samstag ist Erfurt mit Theodoran zum Beispiel. Und so. Also wir haben wirklich auch immer, immer wichtige Gäste, die wirklich auch interessant sind.
Ja. Das ist gut, dass du Thüringen nochmal. Ich habe nämlich gedacht, das sei für die beiden Länder, in denen jetzt am Sonntag die Wahlen sind, schon abgeschlossen. Aber ich rufe hier auch nochmal Thüringen auf und da ist heute zum Beispiel Gotha, morgen Eisenach, dann am 30. Ilmenau und am 31., das hattest du gesagt, Erfurt.
Ja.
In Erfurt soll es am Sonntagabend eine große Demonstration geben. Habt ihr davon gehört?
Ja, klar. Okay. Aber wir haben uns jetzt nicht damit beschäftigen uns erstmal nicht damit.
Ja.
Also wir sind da nicht irgendwie, reagieren da nicht drauf.
Ja. Mitschnitte, die du genannt hast, die sind auch sehr einfach über Penn Berlin zu finden.
Genau.
Und das macht vielleicht, es gibt dort übrigens auch so ein paar Rezensionen der Veranstaltungsreihe, nämlich bei der Leipziger Volkszeitung, bei Deutschlandfunk Kultur und bei der Süddeutschen Zeitung.
Ja.
Lohnt sich auch einen Blick drauf zu werfen.
Ganz viel auch, was auch wirklich cool ist, ist, dass sehr viel Lokalpresse vor Ort war und berichtet hat, das Freie Wort und so. Also viele kleinere Zeitungen, die auch meines Erachtens konstitutiv sind für uns als Demokratie, aber die ja leider immer weniger werden, beziehungsweise immer mehr zusammengelegt werden, mit Lokalredaktionen werden immer kleiner. zusammengeschnitten, zusammengestrichen, weil ja da auch, ja, weißt du selber.
Ja.
Und aber das fand ich eben, das hat mich auch gefreut, weil die eben auch dann diese Meinungsvielfalt in der Presse abbilden, auch in ihrer Gewalt. So. Das ist auch. Wir haben häufig sehr, sehr gute Rezensionen, Beschreibungen, Kritiken, aber manchmal eben auch durchaus kritische, und das freut mich auch sehr.
So. Ja, ich bin nochmal die Website durchgescrollt und da ist unter dem Stichwort hier finden Sie kürzere und längere Audiomitschnitte verlinkt. Alle bisherigen Veranstaltungen immer am Folgetag ab ca. 13 Uhr.
Ja.
Also habt ihr auch ein bisschen Apparat hinter eurer, ja. Ich kenne das bei uns, das ist immer schwierig, den Mitschnitt dann schnell irgendwie hochzuschaffen. Und hier passiert es bereits am Folgetag.
Genau,
wir es wäre Gelegenheit für ein Schlusswort für dich, Konstantin. Wenn du das möchtest, könntest du vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung sprechen?
Ja, also nichts, was ich jetzt nicht schon gesagt hätte. Ich würde nur gerne die Leute, glaube ich, deine Hörerinnen und Hörer, dazu aufrufen, jetzt nicht in so eine fatalistische Panik zu verfallen bezüglich der Landtagswahlen. Ja, das wird möglicherweise schwierig, aber es gibt halt auch wirklich, wirklich, wirklich viel Gutes da draußen, und im Wesentlichen habe ich auch irgendwie festgestellt in dieser Veranstaltung, die allermeisten Menschen sind eigentlich tatsächlich im persönlichen Kontakt ziemlich nett, und ich glaube, es hilft, wenn wir irgendwie generell ganz stark versuchen, miteinander zu reden und nicht irgendwie nicht miteinander zu reden. Anstatt übereinander zu reden, lieber miteinander reden und irgendwie gucken, dass wir die Leute mit reinholen und alle irgendwie abbilden.
Ja. Also mir fällt an der Stelle noch ein, dass ich immer wieder darauf aufmerksam mache, am Wahlabend, am Sonntagabend nicht alleine zu bleiben.
Ja, verstehe ich.
Sich nicht, wie soll man sagen, in diese Schockstarre, in diese Ohnmachtssituation versetzen zu lassen, in dem Moment, wo die ersten Prognosen kommen und dann die ersten Hochrechnungen und so weiter und so fort, sondern zu sagen, sucht euch gerne Orte. Hier in Hamburg wird gemunkelt, dass man sich trifft für eine Demonstration an dem Abend. Sucht euch gerne Orte, findet euch zusammen, damit das, was dort jetzt in der Luft liegt und sich vielleicht dann erst einmal anhand von Zahlen realisiert, damit dem auch ein solidarischer Zusammenhang entgegengesetzt werden kann.
Das ist sicher psychologisch total sinnvoll, dass man sich da eben nicht dass man sich sozusagen als selbstwirksam erlebt. Ne? Dass man da irgendwie in ein Handeln kommt. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber wie gesagt, ich finde auch wichtig, dass man eben miteinander redet und jetzt nicht davon ausgeht, dass sozusagen die Welt untergeht, wenn jetzt da die AfD stärkste Partei ist. Das ist dann nicht der Fall. Ich glaube, die werden auch, ich finde, das sieht man immer ganz schön, da ist einfach auch so viel Dämonisierung als wesentlichen Antrieb dahinter. Also ganz viel, glaube ich, der Stimmen, die sie dann im Endeffekt bekommen, hängen damit zusammen, dass sich Leute denken, oh, jetzt zeige ich den Etablierten aber mal richtig, indem ich die Bösen wähle. Mhm. Und das ist halt auch Quark. Also das ist dann sofort wieder weg. So. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das ist keine Gefahr und das ist nicht irgendwie.
Ja, die Gefahr.
Ich will nicht sagen, das ist ungefährlich so. Nee. Aber ich glaube, es bringt halt nichts, so pessimistisch darüber zu denken.
Ja.
Sondern man muss halt trotzdem irgendwie gucken, es geht weiter und es gibt irgendwie viel Gutes. Und wie gesagt, was ich meinte, was wir auch mit dieser Veranstaltung ein bisschen versuchen, Räume aufmachen, positive Erzählungen schaffen, miteinander reden, Meinungsfreiheit aushalten und so weiter.
Mhm. Ich finde halt das Wichtigste, dass die drohende Ohnmacht nicht real wird. Das ist eben, du hast das Wort fatalistische Stimmung genannt, dass die keine Überhand gewinnt.
Ja, genau.
Und gleichzeitig zu sehen, ja, auch mit dem Durchmarsch der AfD, mit dem befürchteten Durchmarsch der AfD, ist eine Stärkung aller möglichen Nazi-Strukturen verbunden.
Und natürlich.
Und die Gefahr ist groß, aber die Instrumente dagegen sind ja eigentlich auch alle bekannt. Und das braucht es eben jetzt, dass das dann auch in Anwendung bleibt. Und
guck mal, und ganz konkret in Zwickau, da waren Leute dabei, die waren so wütend. Die haben so wütend dann erzählt, dass irgendwie dann der Ukraine-Konflikt und das ist ja alles der militärisch-industrielle Komplex und so, und dass die, dass das alles so ein vom Westen und dem westlichen Imperialismus orchestrierter Krieg ist und dass Putin doch nicht der Feind sei. Und die waren so wütend, weil die so einen Widerstand erwartet haben. Und die waren also erstmal sehr verblüfft und dann fast erleichtert, dass sie da keinen massiven, beleidigenden Widerstand bekommen haben, sondern halt dann im Prinzip erstmal deren Argumente oder deren Sichtweisen sozusagen validiert worden ist und man dann aber sagt, so ja, aber schauen Sie mal, so und so und das noch, und das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das, und dann gab es wirklich da wirklich schöne Gespräche und wirklich interessante Gespräche, und ich glaube, dass die Leute, wenn man mit denen eben, die nicht sozusagen lost sind, die nicht in der Wolle gefärbte AfD-AnhängerInnen sind, dass man die über solche Sachen one person at a time sozusagen schon wieder ins Boot holen kann. Mhm. Also schon wieder irgendwie auf diese, und mit ins Boot holen meine ich, auf die demokratischen Grundstrukturen verpflichten, wo eben nicht Verbote und Totalitarismus stehen, sondern eben Diskurs und Austausch und miteinander Inhalte abwägen und solche Sachen. Parlamentarische Demokratie sozusagen.
Es ist halt die Kunst, die wie soll man so sagen, die Argumentationen, die so aus der Westentasche gezogen werden, also so wie der Colt so quasi, erst einmal auf den Boden der Komplexität zurückzuführen, der Komplexität der Fragestellungen. Ja. Daraus ließe sich ja fast ein Buch machen.
Da kann man total viel. Das ist so also richtig, da hast du völlig recht. Da hat man das Gefühl, so Kompetition.
Ein also, Lehrbuch.
Ja, es ist wirklich, es ist auch echt so, das finde ich, das ist auch ein bisschen das Problem, dass das halt allgemein das politische Klima so sich so verändert. Das jetzt auch die Union, ne, der Merz stellt sich jetzt hin und fordert irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht umsetzbar sind, wie zum Beispiel der Aufnahmestopp von Syrern und Afghanen und so. Das ist einfach, das widerspricht schlicht europäischem Recht. Mhm. Aber man kann sich da irgendwie hinstellen, solange man nicht in die Regierungsverantwortung ist, kann sich hinstellen, das fordern. Weil die müssen es ja nicht umsetzen, sozusagen.
Die werden das umsetzen.
Aber man muss es im Moment nicht umsetzen, weil es ist ein Ausstieg aus europäischem Recht. Das bedeutet dann zum Beispiel, das würde dann zum Beispiel bedeuten, und das ist ja das, was dann nicht gesagt wird, aber das würde dann bedeuten, dass du dann mit den Taliban, da musst du die validieren, dann musst du mit den Taliban verhandeln.
Das so. Werden sie tun.
Ja. Aber sagt er halt nicht. Ne? Das ist ja nichts, was
ja. so. Genau.
Teil nicht dieser einfachen Antwort.
Ja. Das ist die ganz große Herausforderung eben, ne? Die
Komplexitäten auszuweichen, genau.
Genau. Und die dann überhaupt auch, also die Methode politisch wirksam zu machen, weil wir diesen Mainstream haben. Das hatten wir jetzt auch in der allerletzten Sendung zum Thema Landtagswahlen, dass die AfD treibt halt die Parteien vor sich her. Dann hören wir als Antwort von Scholz in den Nachrichten noch, das Grundgesetz wird eingehalten werden, das Asylrecht wird nicht angetastet werden und das europäische Recht wird nicht angetastet werden. Ja. Ich glaube diese Sätze nicht mehr. Sie sind,
wir werden sehen.
Sie sind sicherlich erstmal ernst gemeint. Aber letztendlich haben sie jetzt gerade nur noch die Funktion eines Deiches. Du bist an der Ostsee gerade.
Ja.
Deiche werden bei Sturmfluten dann auch schnell mal weich und löcherig.
Genau.
Und das ist natürlich auch eine der Aussichten, mit denen wir uns dann nach diesen Landtagswahlen zu konfrontieren haben. Und in einem Jahr spätestens, wenn nicht früher schon, steht Merz als Kanzlerkandidat bereit.
Ja, weiß ich nicht, bin ich tatsächlich nicht fürchtig, ob den dann nicht der Söder noch per Durchstoß.
den haben wir ja noch ganz vergessen.
Mal dazwischen grätscht.
Ja, den habe ich ja noch gar nicht auf dem Zettel.
Ja.
Aber das ist ja auch noch möglich. Und dann hat er seinen Aiwanger mit in der Aktentasche und dann.
Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, dass der Söder todfroh ist, wenn er den Aiwanger in Bayern lassen kann.
Ja.
Ich glaube, das wäre
okay.
Richtig auf den Nerven.
Okay, okay. Ja, fast könnten wir jetzt so ein kleines Theaterstück zusammen entwickeln hier.
Und, ja, okay.
ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben viel gesprochen. Wenn du weiteres hast, gerne. Wir hätten noch eine Viertelstunde zur Verfügung.
Ich bin fein. Ich kann nur alle Leute dazu motivieren, wenn sie Bock haben, wenn sie irgendwie vorbeikommen, wenn sie in der Nähe sind, sich die Veranstaltungen anzugucken. Also es sind ja noch ein paar.
Ja.
Wir sind so halb durch ungefähr.
Okay.
Das lohnt sich sehr. Also es ist wirklich, wirklich eine beglückende Erfahrung, ehrlich. Also ich fand es wirklich cool.
Mhm.
Also auch so respektvoll war, wie gesagt.
Ja, Konstantin.
Ich danke dir sehr.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Und viele Grüße nach Hamburg.
Jo, danke schön. Viele Grüße an die Ostsee. Ich beneide dich. Wir hören uns bestimmt mal wieder, ne?
Yes, würde mich freuen.
Jo.
Alles Gute.
Okay, danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss. Wir sprachen mit Konstantin Küspert über eine Veranstaltungsreihe, die den Titel trägt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, veranstaltet durch den PEN Berlin. PENBerlin.de, dort alle Infos und wie wir gehört haben, selber noch nicht reingehört. Es gibt Audiomitschnitte aller bisherigen Veranstaltungen und es gibt dort auch auf der Homepage bei PEN Berlin die Liste der noch stattfindenden Veranstaltungen. Sowohl einige, wie gesagt, auch noch jeden Tag jetzt in Thüringen. Und dann geht es demnächst ja auch weiter nach Brandenburg. Ich schaue nochmal schnell, ob in Sachsen auch noch Veranstaltungen stattfinden, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall.